Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Storbeck. Einen schönen guten Tag. Der vorzeitige Ausstieg aus der Braunkohle im Rheinischen Revier ist seit gestern Nacht beschlossene Sache. Wir schauen nach Lützerath, dem Ort, der trotzdem noch abgebaggert werden soll. Der Thüringer Landtag hat sein Mahnmalkonzept für die Opfer des NSU-Terrors vorgestellt. Und am kommenden Donnerstag ist wieder bundesweiter Warntag. Aus diesem Anlass haben wir uns alte Bunker angeschaut, die erzählen, wie wir uns bis vor 15 Jahren vor Katastrophen geschützt haben. Heute Nacht hat der Bundestag den vorzeitigen Braunkohleausstieg im Rheinischen Revier beschlossen. Statt Ende 2038 soll nun schon im März 2030 Schluss sein, also mehr als 8 Jahre früher. Das gilt aber nur für das Rheinische Revier. Die Kraftwerke in den ostdeutschen Braunkohlegebieten sollen weiter bis 2038 betrieben werden. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte mit dem Energiekonzern RWE zu dem vorgezogenen Ausstieg eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Meine Kollegin Vivien Leue verfolgt das seit Jahren. Frau Leue, fassen wir doch mal kurz zusammen, was diese Entscheidung für das rheinische Braunkohlegebiet jetzt genau bedeutet.
Ja, also für die Region bedeutet dieser frühere Braunkohleausstieg, dass der Tagebau Garzweiler definitiv kleiner bleibt als bisher geplant. Und damit sind 5 bisher bedrohte Dörfer gerettet. Sie dürfen stehen bleiben. Das ist also durchaus ein Erfolg für die Menschen vor Ort. Aber es wird ja weiter Braunkohle gefördert. Und es sollen ja auch noch zum Beispiel 2 Braunkohlemeiler nun länger laufen, die eigentlich Ende des Jahres hätten abgeschaltet werden sollen. Und insofern ist nicht gerettet ein 6. Dorf, denn diese Kohle soll noch weiter abgebaggert werden unter Lützerath. Sie sprachen es gerade an. Um dieses Dorf wird seit Jahren erbittert gekämpft und nach den aktuellen Planungen soll es nun im Braunkohleloch noch verschwinden.
Ja, kommen wir mal auf Lützerath zu sprechen. Das ist ja inzwischen ein Symbol für Klimaschutz geworden, dieser Ort. Ein ganz kleines Dorf war das ursprünglich mal mit knapp 100 Einwohnern. Inzwischen sind es doppelt so viele. Bekannt ist Lützerath eben vor allen Dingen durch die Klimaschützer. Und einer von ihnen ist ja vor 2 Wochen sehr öffentlichkeitswirksam Wettkönig bei Wetten, dass geworden. Warum ist eigentlich Lützerath so ein Symbol?
Nun, es gibt mehrere Studien, die berechnet haben, dass wir, also Deutschland, die 1,5-Grad-Grenze der Erderwärmung nicht einhalten können, wenn die Kohle unter Lützerath verbrannt wird. Und insofern sagen Klimaschützer, Klimaschützerinnen, hier verläuft genau diese rote Linie, die wir nicht überschreiten dürfen. Dazu muss man wissen, dass die Kohleverstromung die klimaschädlichste Art der Energiegewinnung hierzulande ist. Wir verstromen ja auch noch Steinkohle, die wir importieren. Aber die Braunkohle, die jetzt noch gefördert wird, ist noch klimaschädlicher als zum Beispiel Steinkohle. Sie ist weicher, hat weniger Energiedichte. Es braucht also mehr Kohle, um Strom zu erzeugen. Und Berechnungen zeigen eben, dass wenn wir die Kohle unter Lützerath noch fördern, wir die 1,5 Grad reißen. Und das ist, um dieses Klimaschutzziel einzuhalten, reichen würde, wenn man am Tagebau Garzweiler zum Beispiel in die Tiefe geht und nicht weiter in die Breite und da die Kohle unter Lützerath noch verfeuert. Es geht also tatsächlich weniger um das Dorf an sich. Sie sagten es, sehr klein ist es gewesen schon. Und von den 3 Höfen und wenigen Häusern, die es mal gab, stehen jetzt auch nur noch ein Hof und etwa 2, 3 Häuser. Der Rest ist schon längst abgerissen. Es ist also viel in einer Brache. Es geht wirklich um dieses Klimasymbol. Wenn hier die Kohle verfeuert wird, sagen die Klimaschützer, dann schaffen wir dieses Klimaschutzziel nicht.
Jetzt hatte die NRW-Landesregierung angekündigt, im Januar das Dorf zu räumen oder räumen zu lassen. Wie bereiten sich jetzt beide Seiten gerade vor?
Ja, diese Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. Vielleicht erstmal zur Situation vor Ort. Die noch stehenden Gebäude sind von KlimaaktivistInnen besetzt. Auf einer großen Wiese stehen auch gezimmerte Holzhütten, Zelte, Wohnwagen. Darum liegen Bäume oder stehen Bäume, in denen dann auch Baumhäuser gebaut wurden. Und es wird fleißig quasi geübt, dann auch auf Bäume zu klettern, wenn es zur Räumung kommt, sich dort möglicherweise festzuketten. Geschätzt 200 bis 300 Menschen leben aktuell in diesem ja noch fast verlassenen Dorf. Und sobald es ernst wird, könnte die Zahl sicherlich relativ zügig auch noch anwachsen. Vielleicht meiner Einschätzung nach so auf 1.000. Außerdem gibt es viele Unterstützer, Unterstützerinnen, die auch vor einigen Monaten eine Art Aufruf unterschrieben haben, zu kommen, zu unterstützen. Da wurden 10.000 Unterschriften eingesammelt. Das sind aber dann wahrscheinlich Menschen, die punktuell zu Demonstrationen kommen könnten, wie das damals im Hambacher Wald auch war. Also es gibt quasi einen kleineren, harten Kern vor Ort und dann sehr viel Unterstützung drumherum. So, die bürokratische Seite ist so, dass aktuell die Bezirksregierung Köln von der Landesregierung aufgefordert wurde, bei der Polizei um Vollzugshilfe zu bitten. Und dann, wenn dieser Bitte stattgegeben wird, wird der Einsatz ganz aktiv geplant. Rund 1.000 Beamte sollen eingesetzt werden und das Ganze soll innerhalb weniger Tage passieren, dass dieses Dörfchen, die Aktivisten geräumt werden und dann direkt auch die Abrissbagger kommen, damit eben die Aktivisten nicht wieder zurückkommen. Also beide Seiten bereiten sich auf eine Räumung im Januar vor.
Vivien Leue zum vorzeitigen Braunkohleausstieg und was jetzt in Lützerath gerade vorbereitet wird bzw. zu erwarten ist. Ganz herzlichen Dank. Den Opfern des NSU-Terrors ein Denkmal setzen. Eines, das nicht zerstört werden kann und eine würdige Erinnerung ist an die Menschen, die in den Jahren zwischen 1999 und 2007 gestorben sind. Und auch für diejenigen, die unter dem Terror bis heute leiden, vor allem die Angehörigen. In Thüringen, wo der Terror begann, das hatte der Thüringer Landtag vor 5 Jahren beschlossen. Gestern wurde der Siegerentwurf für das Mahnmal präsentiert, der aus einem Künstlerwettbewerb hervorgegangen war. Henry Bernhard stellt den Siegerentwurf vor.
Das Mahnmal ist begehbar. Es informiert und wirft Schatten. 6-kantige Torbögen aus Stahl stehen hintereinander wie ein Tunnel und tragen Stahlstreifen, in die Namen der Mordopfer des NSU eingeschrieben sind. Herausgeschnitten sind die Namen, sodass der Himmel durch sie hindurchstrahlt und sie bei Sonnenschein auch im Schattenriss der Streifen als Projektion auf dem Boden zu lesen sind. 10 Stahlstreifen mit Namen. Leonie Baumann, die Kuratorin des Hauptstadtkulturfonds und Vorsitzende des Preisgerichts, begründete die Entscheidung für den Siegerentwurf Schattenwurf der Stuttgarter Künstler Dagmar Korinthenberg und Wolfgang Kipper.
Natürlich scheint nicht immer die Sonne. Die Sonne steht manchmal sehr schief. Es ist ein sehr unterschiedlicher Lichteinfall und eine unterschiedliche Projektionsqualität, die wir haben werden. Aber genau das wurde von dem Preisgericht auch als Zeichen dafür gewertet, dass die Erinnerung eben manchmal auch verblasst und dann wieder ans Tageslicht geholt werden muss.
Der Thüringer Landtag hatte 2017 beschlossen, ein Mahnmal für die Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, zu errichten, da die Täter aus Jena in Thüringen stammten. Die Kulturstaatssekretärin Tina Bär sagte,
neben der Verantwortung wird natürlich auch nochmal deutlich, und das hat ja auch der entsprechende Untersuchungsausschuss im Landtag gezeigt, welche massiven Ausmaße das staatliche Versagen in Sachen Ermittlungen hatte. Natürlich auch, wenn man auf die Angehörigen, auf die Opferfamilien trifft, da beschämt einen das schon wirklich extrem. Und deshalb finde ich es gut, dass wir jetzt diesen Erinnerungsort auch errichten können.
Bis zur Aufklärung der 8-jährigen Mordserie der NSU-Terroristen haben Polizei, Verfassungsschutz und Presse in vielfacher Weise versagt. Das ist in Gerichtsprozessen und in mehreren Untersuchungsausschüssen vielfach belegt worden. Um der Komplexität des NSU-Terrorismus und der Nachgeschichte gerecht zu werden, bleibt es nicht bei einer begehbaren Plastik. Auf den Innenflächen der Torbögen sollen Informationen über die Opfer zu lesen sein. Mit dem Handy lesbare QR-Codes sollen zudem zu den Stimmen der Hinterbliebenen der Ermordeten führen, erläuterte Wolf Kipper. Die Inhalte sollen durchaus veränderbar sein und zu einem dynamischen Gedenkort beitragen.
Das ist schon auch ein wichtiger Bestandteil des Entwurfs, den Opfern zuzuhören. Das ist ja das, was irgendwie über die Jahrzehnte überhaupt noch nicht wirklich passiert ist. Ja, und wir wollen eigentlich auch einen Ort schaffen, wo eben dieses Zuhören stattfinden kann.
Die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des NSU-Terrors, Barbara John, betonte, dass es ja schon in 7 Tatortstädten Erinnerungsorte für die Ermordeten gäbe, die aber oft nicht so prominent sichtbar seien. Das sei in Erfurt in einem kleinen Park direkt vor dem Landtag anders.
Die Politik, die da ein- und ausgeht, der Landtag, der sich trifft, die Menschen, die da hinkommen und den Landtag besuchen, die Schülergruppen, sie alle werden an diesem Denkmal, an diesem Erinnerungsort vorbeigehen. Und es ist diesmal nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden worden. Das war bei den ersten Gedenksteinen so. Die sind dann über die Bürgermeister der Tatortstätte einfach konzipiert worden. Es wäre noch besser gewesen, man hätte es ein wenig mit den Opfern abgestimmt. Das hat sich erst jetzt durchgesetzt.
Den am Verfahren beteiligten Hinterbliebenen der NSU-Opfer sei besonders wichtig gewesen, dass ihre ermordeten Verwandten nicht als Leerstellen beschrieben würden. Dass man nicht auf ihre Namen treten könne und vor allem, dass Vandalismus am Mahnmal nicht zu leicht möglich sei. Denn in Zwickau wurde ein Gedenkbaum abgesägt und eine Bank zertreten, in Rostock das Mahnmal mit Farbe beschmiert. Daraus habe man Konsequenzen gezogen, sowohl bei Auswahl des Ortes, vor dem stets bewachten Landtag, als auch bei den Anforderungen an das Mahnmal, die am Ende umgesetzt wurden.
Das ist immer, wenn so etwas geschieht, durch die Presse geht, wie ein erneuter Stich, wie eine erneute Ausgrenzung, die die Hinterbliebenen und die Kölner Opfer natürlich in starkem Maße belastet. Wie soll man damit fertig werden? Und es gab hier Elemente, wo die Opfer sofort gesagt haben, die Familien, das kommt gar nicht in Frage. Hier kann man mit einem Hammer hergehen und sofort auch die Namensschilder zertrümmern.
Der zugrunde liegende Landtagsbeschluss für einen Erinnerungsort erging 2017 gegen die Stimmen von AfD und CDU. Die CDU hatte Bedenken, dass ein Mahnmal zur Pilgerstätte für Neonazis werden könnte. Außerdem hätten nicht nur Thüringer Behörden bei der Fahndung nach dem NSU versagt. Anfang 2024 soll das Mahnmal in Erfurt realisiert werden. Barbara John berichtete bei der Vorstellung des Siegerentwurfs von der Freude der Hinterbliebenen, die ebenso einstimmig wie die Jury für diesen Entwurf gestimmt hatten.
Mit diesem lebendigen Ausdruck von Licht und Schatten, da war es wie eine Erkenntnis, das ist das Richtige.
Sagt Barbara John, die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des NSU-Terrors im Beitrag von Henry Bernhard. Und mit dem Bau des Mahnmals soll im kommenden Jahr begonnen werden. Am kommenden Donnerstag, am 8. Dezember um 11 Uhr, soll auf allen Handys in Deutschland eine Warn-SMS erscheinen. Es sollen Push-Meldungen von Warn-Apps kommen, Sirenenläuten und Durchsagen in Radio und Fernsehen gemacht werden. Dann wird zum zweiten Mal getestet, ob die Alarmstrukturen in Deutschland funktionieren. Der erste Test vor 2 Jahren ging ja gründlich schief. Im letzten Jahr fiel der Warntag dann aus. Bis 2007 waren wir in Deutschland ganz anders vorbereitet auf Katastrophenlagen. Auf die, die bis dahin am meisten gefürchtet waren, nämlich Angriffe mit atomaren, biologischen oder chemischen Waffen. Dafür gab es Bunker, in der ein Teil der Bevölkerung für einen gewissen Zeitraum unterkommen konnte, um sich vor der oberirdischen Katastrophe in Sicherheit zu bringen. Henning Hübert ist hinabgestiegen in Nürnbergs alte Bunker.
Die Bunkerführung des Vereins Nürnberger Unterwelten ist ausgebucht. Vor der Eingangstür informiert schon mal eine Lautsprecherstimme. Der Bau des Kunstbunkers unter der Nürnberger Burg war schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg beschlossene Sache.
Der Eingang Schmiedsgasse 52 war gut getarnt. Im Geheimen wurden in dem alten Lagerkeller eine Notstromversorgung eingerichtet und Zellen mit Isolierung gegen Feuchtigkeit und Kälte eingebaut. Belüftung und Heizung sorgten dafür, wertvolles Kulturgut sichern zu können.
Es geht tief runter in den Kunstbunker, in einen umgebauten uralten Bierkeller. In der Nazizeit lagerten hier unter anderem die Reichsinsignien und die berühmte Heidelberger Liederhandschrift, der Codex Manesse. Guide Achim Burek spricht aber erst später über die Kunstgegenstände. Zuerst geht es ihm um die Vorbereitung der deutschen Bevölkerung auf den bevorstehenden Luftkrieg, schon ab 1935.
Alle Häuser wurden ausgestattet mit Blecheimern. Luftschlag bedeutete ja eben, wenn es dann glühend war, dann hat man praktisch die ausschlagen können oder den Sand genommen und die Flächen abgedeckt hat. Und eine Feuerspritze, da kann man eher sich eine Zigarette löschen als ein Feuer. Alles in der Vorbereitung auf den Luftkrieg. Und hier die Atemschutzmaske gab es in verschiedenen Ausführungen, musste man auch bezahlen, also nicht umsonst. Und die jüngeren Leute bekamen eben diese Ausgabe. Und wenn Sie näher schauen, Kinder, sieht aus wie ein Astronautenanzug. Kommt in sein Jäckchen und die Mutter hatte diesen Blasebalg und dann hat sie praktisch Luft zugefegt. Familien bekamen Erste-Hilfe-Kästen mit Brandsalbe und so weiter. All das in der Vorbereitung.
Die Nürnberger Unterwelten zeigen auch eine Wachstube mit Volksempfängerradio. Das Warnen der Bevölkerung, es hatte Methode, sagt der Vereinsvorsitzende Ralf Arnold.
Diese Männer, die diese Ansagen gemacht haben, hatten meistens eine sehr beruhigende Stimme. Man nannte die in Hamburg zum Beispiel, aber auch hier in Nürnberg, Onkel Baldrian. Die sollten die Bevölkerung so ein bisschen beruhigen, das ist alles nicht so schlimm.
Achtung, Achtung. Schwacher Verband schneller Kampfflugzeuge im Anflug auf Westdeutschland. Wir wiederholen. Schwacher Verband schneller Kampfflugzeuge im Anflug auf Westdeutschland. Ende der Durchsage.
Ein weiterer Bunker, ganz in der Nähe des Germanischen Nationalmuseums, zeugt vom späteren Zeitalter des Kalten Krieges. Der ABC-Bunker in der Krebsgasse wurde 1964 begonnen, 2 Jahre nach der Kuba-Krise. 1977 wurde dieser Atombunker mit Pritschen und Sitzen für 2000 Nürnberger fertig. 4 Etagen unter der Erde, für Ralf Arnold teure Psychologie. Auch moderne Atombunker sollten letztlich beruhigend wirken. Er erzählt bei einer Nachmittagsführung an den Notstromgeneratoren, wer hier die Wartung übernommen hatte. Experten vom Technischen Hilfswerk.
Die waren auch in Friedenszeiten ganz regelmäßig hier drin, haben alles gewartet, haben alles immer wieder Probe laufen lassen und kannten hier wirklich jede Schraube. Die haben während irgendwelcher NATO-Manöver da voll mit das durchgespielt, diesen ganzen Einsatz. Ja. Da vorne klebt eine Plakette an dem Luftfilter, da kann man lesen, letzte Überprüfung war im März 2005, die nächste wäre fällig gewesen im März 2006, die ist dann nicht mehr erfolgt. Ab 2005 hat man aufgehört, diese Bunker zu warten und intakt zu halten und 2007 offiziell beschlossen, braucht man nicht mehr, wird abgeschafft.
Nur dank seines Vereins wurden 2 der Nürnberger Atombunker aus dem Kalten Krieg nicht komplett entkernt, sondern mit ihrer Inneneinrichtung erhalten. Vor ein paar Wochen, so berichtet Ralf Arnold, wurden sie wieder offiziell besichtigt von Vertretern der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Ob er sich eine sinnvolle Nutzung heute jenseits von Führungen wieder vorstellen kann?
Dass man hier diese Räume vielleicht als Zufluchtsräume nutzt, wenn jetzt einige Stunden lang eine Bedrohungslage da ist, ja, das kann schon noch Sinn machen. Aber dass man so richtig hier das wieder so ausrüstet und für 14 Tage Aufenthalt, das will keiner mehr. Das weiß auch jeder, dass es eigentlich völlig sinnlos ist. Also wenn ich meine persönliche Meinung mal äußern darf, ich denke, es wäre sehr viel sinnvoller, so eine Art Raketenschutzschirm, wie ihn die Israelis haben, einzurichten, zu installieren, als hier solche Bunker für jeden 30. Bürger der Stadt wieder aufzumachen.
Nach 14 Tagen wären hier unten die Dieselvorräte und Aktivkohlefilter aufgebraucht gewesen und alle hätten rausgemusst, egal wie es oben aussieht. Selbst an einen Stromausfall wurde gedacht. Reflektierende, phosphorhaltige Leuchtstreifen zeigen den Weg nach draußen in die Krebsgasse, so wie einst in den 17 anderen Atombunkern Nürnbergs aus den 1960er und 70er Jahren auch.
Der Schutz vor Katastrophen, wie er bis 2007 und im Zweiten Weltkrieg praktiziert wurde. Wie schützen wir uns heute? Mein Kollege Henning Hubert hat sich mit der Frage ausführlich auseinandergesetzt. Sind wir vorbereitet? Das ist das Thema im Wochenendjournal morgen ab 9.10 Uhr. Dazu war Henning Hubert bei einem Überlebenstraining im Westerwald, hat eine Frau besucht, die nach der Erfahrung des Hochwassers im letzten Jahr Lebensmittel und Wasservorräte im Haus hat. Und er war bei einer Fachmesse für Sicherheitstechnik. Deutschland probt den Ernstfall. Morgen zu hören ab 9.10 Uhr und in der Deutschlandfunk-Audiothek. Das war Deutschland heute. Mein Name ist Jessica Sturmbeck und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.